Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend. Im Februar starten die 73. internationalen Filmfestspiele in Berlin. Und zwar ohne Einschränkungen.
Wir freuen uns aber, dass das Publikum bei der 73. Berlinale wieder in Präsenz in die Seele kommen kann und dass wir mit vollen Kapazitäten spielen können.
Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Festspiele bei der heutigen Pressekonferenz. Gleich hören Sie Näheres zum Programm der Berlinale und zu Filmen, die im Wettbewerb laufen. Arno Lederer hat Schulen, Seniorenzentren, Museen und Theater gebaut. Wir erinnern an den Architekten, der im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Die Künstlerin Hito Steier lehnt den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ab. Gewünscht hat sie sich eine Podiumsdiskussion über den Antisemitismus in Texten von Hugo Ball. Dazu mehr in dieser Stunde. Am 16. Februar wird die 73. Berlinale eröffnet. Die internationalen Filmfestspiele sind das größte Kulturereignis in Deutschland. Klar, dass wir an dem Tag, an dem das Wettbewerbsprogramm vorgestellt wird, darüber sprechen. Auch die politische Weltlage soll auf dem Festival täglich eine Rolle spielen. Schließlich, das betonte Mariette Rissenbeek heute bei der Pressekonferenz, verstehe man sich als politisches Festival.
An die Ukraine werden wir täglich denken. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, unser Berlinale-Pin ist in diesem Jahr in den Nationalfarben der Ukraine.
Über das Programm der 73. Berliner Filmfestspiele spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Patrick Wilinski. Guten Abend.
Guten Abend.
Kehrt denn die Berlinale jetzt nach 2 Pandemie-Ausgaben wirklich in vollem Umfang zurück?
Ja, es wird definitiv ein richtiges Festivalgefühl wieder in der Hauptstadt herrschen. Keine Testpflichten, kein Sicherheitsabstand mehr im Kino. Im Optimalfall sind dann auch die Säle ausverkauft. Es gibt dahingehend wirklich keine Grenzen mehr. Was man aber nicht ignorieren kann, ist die Tatsache, dass die Berlinale auch dieses Jahr ein Infrastrukturproblem hat. Es fehlen einfach Spielstätten. Unter anderem der berühmte Friedrichstadtpalast wird nicht bespielt dieses Jahr. Das große Cinemax am Potsdamer Platz hat 50% der Platzkapazitäten verloren. Darauf, ehrlich gesagt, kann man kein Festival auf der Zukunft aufbauen. Das ist übrigens auch mal Aufgabe der Landes- und Kulturpolitik, sich das mal anzusehen, warum das größte und wichtigste Kulturevent dieses Landes jedes Jahr von neuem Klinken putzen muss, um geeignete Festivalorte zu bekommen. Das ist dann immer noch Improvisation, das muss sich wirklich ändern. Aber ansonsten unter dem Stichpunkt Pandemie wird sich alles wieder abspielen wie vor Corona.
Dieter Koslik, der die Filmfestspiele viele Jahre geleitet hat, war auch gut für starke Mottos. Was für einen roten Programmfaden entwickelt denn Carlo Schatrian, der künstlerische Leiter der Berlinale?
Ja, anders als Dieter Koslik lehnt Chatrian ja solche roten Fäde und Mottos eigentlich ab. Jedenfalls betont er das immer wieder, dass das ja unsere Aufgabe ist, also der Presse, diese Fäden zu finden. Aber er hat schon betont, dass die Filme dieser Berlinale unsere Gegenwart fest in den Blick nehmen und Probleme wie zum Beispiel Einwanderung, den Ukraine-Krieg, patriarchale und andere Machtstrukturen, die unsere Welt prägen, auch abbilden werden. Aber eben nicht im Maßstab des dokumentarischen Sozialdramas, also nicht im Realitätsmaßstab 1:1. Das ist nicht Kino, wie Chatrian gesagt hat. Kino ist mehr. Kino ist für ihn Poesie.
Poesie kann auch Abwehr sein. Die Kamera ist ein Fenster in die Welt, aber immer auch ein Filter für die Realität.
Und das bedeutet mit dem Blick auf das Programm dieser 73. Berlinale vor allem, dass wir Filme sehen werden, die sich als Genrefilme verstehen, also ihre Geschichten über archaische Muster filtern und so immer auch von den Gefühlen und Emotionen hinter der Zeitgeschichte, hinter Familienaufstellungen sprechen. Und das Melodram ist so ein Genre, das sich durch diesen Wettbewerb zieht, aber auch der Kriminalfilm oder der Kriegsfilm. Es ist also ein Programm, das, wie ich finde, mutiger wirkt als in den letzten Jahren, auch eklektischer kuratiert ist und eben nicht auf Nummer sicher geht.
Wie, Patrick Wilinski, bewerten Sie denn die Qualität des Wettbewerbs?
Ich bin jetzt eigentlich so mit dem Blick auf die Liste ganz angetan, denn der Wettbewerb sieht nach einer Art Entdeckungsreise aus. 18 Filme gibt es da, davon waren 10 Filmemacherinnen und Filmemacher noch nie im Wettbewerb der Berlinale vertreten. Und das ist schon ein klares Zeichen. Also neue oder vernachlässigte Namen des Weltkinos werden ins Rampenlicht geholt. Das gilt zum Beispiel für den Portugiesen João Canjio, der eigentlich so ein Insider-Autorenfilmer seit Jahren ist. Es gibt Debüts aus Italien und Amerika mit Geschichten über Flucht und Vertreibung. Überhaupt das amerikanische Kino ist mit einer sehr vielfältigen Klangfarbe vertreten und es ist eben nicht Hollywood, es ist dieses andere amerikanische Kino, das, was man so als Independent vielleicht bezeichnen würde, das bekommt hier eine Aufmerksamkeit, wie es bei anderen A-Festivals eigentlich gar nicht diese Aufmerksamkeit bekommen kann, weil die Filme dann vielleicht für Cannes oder Venedig zu klein sind. Und es gibt aber auch Altmeister, die wiederkommen, Philippe Garrel aus Frankreich, der Australier Rolf de Heer. So ist es eben eine sehr spannende Mischung, die mich eher neugierig macht auf diese Geschichten, auf diese Tonlagen der Filmemachenden. Auch wenn ich jetzt schon die Kritik höre, es fehlt wieder der und der. Ja, ja, die sind alle nicht da. Aber es ist mal ganz erfrischend, mal die Almodovars und die Jim Jarmusch der Zukunft zu entdecken. Und das wäre doch mal was für diese Berlinale.
Und mit 5 deutschen Spielfilmen ist das deutsche Kino dieses Mal auch auffällig gut vertreten. Kann man das als Zeichen für die Stärke des deutschen Films deuten?
Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das sind ja sehr prägende Gestalten, ja, der sogenannten Berliner Schule zum Teil. Es gibt den neuen Film von Christian Petzold, Angela Schanelek, sicherlich eine der radikalsten und singulärsten deutschen Filmemacherinnen, die in ihrem Film Musik den antiken Ödipus-Mythos nochmal verhandelt. Margarete von Trotter ist wieder da mit ihrem Blick auf Ingeborg Bachmann und mit Christoph Hochhäusler und Emily Artev, die das Ganze abrunden. Das sind keine No-Names, ja, das sind Regisseurinnen und Regisseure, die schon in Cannes oder Venedig vertreten waren, die auch für ein zeitgenössisches deutsches Kino stehen. Außerdem ist das deutsche Kino übrigens enorm in allen Sektionen sehr präsent. Und das konnte man schon für das französische Kino in Cannes und das italienische in Venedig sagen, dass nach der Pandemie diese großen Festivals in diesen Ländern enorm, ja fast schon existenziell wichtig geworden sind für die Vermarktung der eigenen Filmproduktion. Und ich finde, dass diese 5 deutschen Filme auch ein Resultat dieser Bewegung sind.
Während der Festivalstage jährt sich der Ukraine-Krieg, wissen Sie schon, in welcher Form das Festival darauf reagieren wird?
Ja, also es gibt fast täglich wirklich ein Rahmenprogramm, wo Filmemachende aus der Ukraine präsent sind, wo man sie versucht, auch mit Finanziers zusammenzubringen, Aufmerksamkeit zu generieren für ihre Nöte. Ob jetzt zum Beispiel Präsident Zelensky zur Eröffnung des Festivals eine Grußbotschaft zeigen wird, wurde heute nicht verraten. Ich vermute, er wird das machen, weil er das auf allen großen Festivals gemacht hat. Es gibt aber auch viele Dokumentationen von der Frontlinie dieses Krieges. Am prominentesten sollte man vielleicht wirklich erwähnen den Film Superpower von Oscar-Gewinner Sean Penn, der ja beim Ausbruch des Krieges in der Ukraine war, an der Seite von Zelensky. Das ist ein Projekt, das sehr mit großer Spannung erwartet wird. Und da ist sie nämlich, ja, diese Gegenwart, von der der künstlerische Leiter Chatrian sprach. Das Kino als Fenster zur Welt, es zwingt uns hinzuschauen. Und das werden sicherlich sehr anregende Filmfestspiele im Februar.
Patrick Wilinski hat uns eingestimmt auf die Ausrichtung der 73. Berlinale, die Mitte Februar beginnt, und auf deutsche Produktionen, die es in den Wettbewerb geschafft haben. Danke dafür und guten Abend. Weil sie kein Vertrauen in die Fähigkeit der Documenta-Organisation hatte, im Umgang mit antisemitischer Kunst Komplexität zu vermitteln, zog die Medienkünstlerin Hito Steierl im Sommer ihre Werke aus Kassel ab. Die Stadt Pirmasens verleiht seit 1990 alle 3 Jahre den Hugo-Ball-Preis. In diesem Jahr wollte sie Hito Steierl mit dem Hauptpreis ehren, doch die Künstlerin lehnte ab. Der 1927 jung verstorbene Hugo Ball, ein Pionier des Lautgedichts und der Dada-Bewegung, ist für sie ein Querdenker-Antisemit. Im Südwestrundfunk erklärte Hito Steierl:
Also ich finde es absolut wichtig, dass sich Forscher mit Hugo Balls Werk auseinandersetzen. Aber ich frage mich wirklich, ob ein Preis, der nach Hugo Ball benannt ist, der sein Gesamtwerk ehrt und der die Preisträgerinnen in eine Tradition mit Hugo Ball steht. In den Kriterien, nach denen der Preis vergeben wird, heißt es explizit, dass mein Werk oder das Werk der anderen Preisträger im Sinne Hugo Balls entstanden sind. Und davon muss ich mich dann aufgrund des Kontextes doch distanzieren.
Auf Anregung von Hito Steierl ist die Verleihung des Hugo-Ball-Preises 2023 ausgesetzt worden, zugunsten einer Debatte über antisemitische Klischees in der Zeit von Hugo Ball, wie auch in unserer Gegenwart. Die Diskussion wurde heute Abend im Festsaal der Stadt Pirmasens öffentlich und im Livestream geführt. Der Journalist Thomas Fitzel hat sie für Fazit verfolgt. Herr Fitzel, an welchem Text stößt sich Hito Steierl und wie haben die Fachleute auf dem Podium ihn eingeordnet?
Ja, man muss mal ganz kurz referieren. Hugo Ball, 1888 geboren, ist relativ schnell geschockt vom Ersten Weltkrieg. Er besucht die Front 1914. Das ist wirklich ein Umsturz all seiner Werte. Er geht dann auch nach Zürich, gründet dort das Cabaret Voltaire, die Dada-Bewegung. Und während in Deutschland dann zum Kriegsende darüber diskutiert wird, über den Schmachfrieden, über die Dolchstoßlegende, über die Niederlage, da sucht er nach den Ursachen dieses Krieges, der deutschen Schuld, und er schreibt eben eine Polemik, die Kritik der deutschen Intelligenz. Und da gibt es ein viertes Kapitel, da stutzt man natürlich sofort, wenn man in der Überschrift liest, deutsch-jüdische Konspiration. Um was geht es da? Er argumentiert eigentlich ganz ähnlich wie kurz vorher Max Weber, der versucht quasi den Kapitalismus aus dem Geist des Protestantismus zu erklären. So verbindet er eben den Protestantismus mit dem preußischen Obrigkeitsstaat und stellt ihm zur Seite eben das assimilierte deutsche Judentum, das sich eben mit diesem Preußentum, mit diesem Deutschnationalen zu verbinden versucht. Und da polemisiert er gegen Hermann Cohen, aber auch gegen Lassalle, Marx. Und das ist natürlich das Fatale bei ihm. Einerseits sieht er sich absolut als Gegner des preußischen Antisemitismus, so von Treitschke, Stöcker und anderen. Andererseits benutzt er auch Bilder, Sprachbilder, wenn es ihm gerade so in den Kram passt, die man wirklich dann auch als antisemitisch lesen kann. Und das ist dieser große Widerspruch, sich selber als Gegner des Antisemitismus zu verstehen und trotzdem auch diese Bilder zu gebrauchen.
Gleicht denn die öffentliche Erregung über Hugo Ball, der den Kassel durch antisemitische Banner und Filme und dann auch durch die abwartende Haltung der Geschäftsleitung ausgelöst wurde?
Das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Das finde ich auch unfair gegenüber der Hugo-Ball-Gesellschaft. Denn in Kassel, da musste man ja quasi drauf stoßen und es wurde dann entdeckt, während es ja hier ganz anders ist. Die Hugo-Ball-Gesellschaft hat sich wirklich vorbildhaft eigentlich seit Jahrzehnten um das Werk verdient gemacht und auch seine kritischen Stellen, als er in der kritischen Gesamtausgabe in einer Tagung. Das Pech ist nur, das haben sie schon vor 30 Jahren gemacht, bevor es das Internet gab. Und so ist es eben, wie Hitler Sterl sagt, nicht bekannt. Aber natürlich, man muss nur in die Bibliothek gehen, ist nicht in abwegigen, esoterischen Ecken diskutiert worden, sondern es gibt eine vorzügliche Ausgabe, wo man es lesen kann.
Ist denn die Diskussion heute Abend kontrovers geführt worden?
Sehr kontrovers, sehr scharf. Man muss natürlich sagen, es waren 6 Diskutanten eingeladen. Etwas viel für so eine sehr komplexe Diskussion. Von den 6 waren eigentlich 4 auf der Anklägerbank, 2 eher bei der Verteidigung. Vor allem die unglückliche Rolle, Hugo Ball zu verteidigen, kam dann eben Helmut Kiesel zu, einem sehr verdienten Literaturwissenschaftler, der ein Standardwerk geschrieben hat. Er hat allerdings Hugo Ball auch auf die denkbar unglücklichste Weise verteidigt, indem er versuchte, das zu relativieren. Also zu sagen, es sind ja nur wenige Stellen im Gesamtwerk und man muss das im Gesamtkontext seiner Zeit betrachten. Da ist ja der Antisemitismus generell überall und auch Juden, und das dürfte man als Argument ja gar nicht benutzen, hätten ja auch ähnlich pauschalisierend, so wie er argumentiert, Hermann Broch, der auch in seinem Werk von der Jude allgemein gesprochen habe. Und auf der anderen Seite war es natürlich sehr leicht, zum Beispiel Johannes Heil, Ignaz Bubis Stiftungsprofessur für Religion, Geschichte und Kultur des europäischen Judentums, der wirklich sehr scharf sezierte jedes einzelne Wort von Hugo Ball.
Wenn man auf die Vokabeln guckt, dann nennt er bei der kühnen Herleitung des Luthertums aus dem Judentum, das dann zum preußischen Gewaltstaat führt, kommen dann Begriffe, die ja lange, seit Jahrhunderten, mindestens seit dem 15. Jahrhundert konnotiert sind, rabbinisch. Das heißt, er operiert virtuos mit der Klaviatur der antisemitischen Begriffswelt.
Das ist natürlich eine große These. Also unterläuft eigentlich Hugo Ball das oder instrumentalisiert er das wirklich tatsächlich bewusst? Auf der anderen Seite argumentierte vor allem Bernd Wacker, das ist der Vorsitzende der Hugo Ball Gesellschaft und der vor allem auch sehr viel von Hugo Ball herausgebracht hatte, eben mit dem Gesamtleben von Hugo Ball.
Meine These ist, Ball hat versucht, sich davon zu lösen und ich glaube, ziemlich erfolgreich. Und über Ball zu reden, heißt auch, diesen Lernprozess zu reflektieren, wie Wie kommt das denn auf einmal, dass er ganz anders über Juden redet? Wie kommt denn das?
Hat sich denn, Herr Fitzel, Ihr Blick auf den Dichter, Musiker und Lautpoeten Hugo Ball geweitet durch den Abend mit den 6 Teilnehmern und der Moderatorin?
Wie ich schon sagte, die Diskussion wurde vor 30 Jahren geführt. Man kann sagen, da gibt es eigentlich nichts Neues hinzuzufügen. Es ist letztendlich dann auch eine Haltungssache, oder wie man gewisse Dinge interpretieren will.
Die Vergabe des Hugo Ball Preises wird in diesem Jahr ausgesetzt. Wie geht's denn nun weiter mit dem Preis?
Anwesend war ja auch der Oberbürgermeister von Pirmasens, der betonte, es ist ja der Preis der Stadt. Und da war man natürlich gespannt, was Markus Zwicke, der Oberbürgermeister, jetzt am Ende der Diskussion sagen wird, ob man diesen Preis, man konnte ja denken von Hitol Steierl, dass das vielleicht nicht ein richtiger Patron ist für so einen Preis, ob man jetzt diesen Preis vielleicht doch anders umbenennt oder aussetzt. Auf jeden Fall hören wir ihn hier.
Was mir wichtig wäre, ist, das, was wir heute besprochen haben, auch zu nutzen, um daraus Lehren für die Gegenwart und für die Zukunft zu ziehen. Und deswegen ist es für mich als Oberbürgermeister keine Frage, den Hugo Ball Preis abzuschaffen. Das wäre grundfalsch aus meiner Sicht, Hugo Ball in eine Schublade zu schieben und das Thema damit zu beenden, sondern ganz im Gegenteil.
Was könnte das ganz im Gegenteil sein? Es sagte eben auch eine Zuschauerin in der Diskussion anschließend, ja, wie bringen wir denn das zusammen? Und ich glaube, das ist das Spannende auch, wie Bernd Wacker sagte, eben gerade aus diesen Widersprüchen von Hugo Ball, der aber diese eigenen Widersprüche auch selbst reflektiert hat und zu einem anderen Weg gekommen ist, genau ihn in diesem Punkt zu nehmen.
Jetzt aber vergehen erst einmal 3 Jahre bis zu einer nächsten Vergabe in Pirmasens. Ich bedanke mich bei Ihnen, Thomas Fitzel, für die Einordnung dieses Gespräches, das 1,5 Stunden lang online geführt wurde. Besten Dank. Namhafte Architekten haben die Chance, den öffentlichen Raum zu gestalten und Spuren zu hinterlassen. Ihre Bauten haben Einfluss auf den Alltag vieler. Der Architekt Arno Lederer hat Spuren hinterlassen, denn er hat Schulen, Seniorenzentren, Theater und Museen gebaut und als Dozent in Stuttgart und Karlsruhe 3 Jahrzehnte lang Studenten geprägt. Zusammen mit seiner Ehefrau, der Architektin Jorun Ragnarsdottir, hat er Büros in Frankfurt und Berlin geführt. Heute nun wurde bekannt, dass Arno Lederer im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Im Studio bei mir ist Nikolaus Bernau, Fazithörern und Hörerinnen, als engagierter Architekturkritiker bekannt. Was für eine Persönlichkeit war Arno Lederer?
Ja, jetzt ist natürlich das Wort engagiert genau richtig angebracht. Er war nämlich ein ausgesprochen engagierter Architekt. Also auch das, was mir erzählt wurde, war, dass er auch als Lehrer in der Lage war, Studierenden mitzuteilen, Architektur ist das Wichtigste, worum ihr euch überhaupt zu kümmern habt. Und das war im Wesentlichen auch wirklich so die Ausstrahlung, die er in der Öffentlichkeit hatte. Er hat sich für seine Projekte unglaublich eingesetzt, war wahnsinnig präsent. Also in jeder Minute, die man ihn irgendwie öffentlich erleben konnte, wusste ganz klar, wer er ist und was er schon geleistet hat. Also das war eine bis an die Eitelkeit grenzendes Selbstbewusstsein, das aber immer sehr, sehr angenehm vorgetragen wurde. Bis zu dem Moment, wo es zur Debatte kam. Und das ist doch sehr auffällig gewesen bei Lederer. Der konnte ganz schön scharf werden und konnte sehr präzise seine Sachen auch formulieren und dann auch versuchen durchzusetzen. Und das ging bis dahin, dass er großartige Kräche regelrecht inszeniert hat. Also als er in Karlsruhe aufgehört hat als Professor, hat er das eben nicht einfach so gemacht, sondern hat eine richtige Bugwelle inszeniert davor, so dass auch klar wurde, in Karlsruhe geht etwas verloren und Stuttgart gewinnt etwas. Und Karlsruhe ist eben zu wenig künstlerisch und deswegen geht er zurück nach Stuttgart. Und das hat in Karlsruhe eine große Veränderung auch in der Lehre bedeutet und im Selbstbewusstsein. Das war so ein bisschen, ja, das war auch ein Typ und ein Charakter.
Er hat 2 Büros aufgebaut und geführt. Wie groß war der Einfluss, den er genommen hat und nehmen konnte?
Ja, das Interessante ist ja, es war ein Büro in Stuttgart, eins in Berlin, übrigens eine relativ häufige Kombination. Also es ist keineswegs das einzige Büro, das sich so aufgeteilt hat. Das andere, was sehr, sehr auffällig war, gerade in den 2000ern, 2010ern, er ist eben nicht nach China gegangen. Er ist nicht in die große internationale Architekturwelt gegangen, sondern ist sehr, wenn man so will, bei seinem Leisten geblieben. Und das war damals schon etwas ziemlich Besonderes, dass jemand gesagt hat, ich baue auch für den Ort, ich baue auch für eine bestimmte Kultur und ich baue nicht einfach überall irgendwie meine Fußspur hin. Das war gerade in dieser großen Debatte um die Star-Architekten eine völlige Ausnahmeposition und auch darauf beruhte übrigens sein Einfluss, weil sich natürlich viele Architekten, die weder die Lust hatten, möglicherweise auch nicht das Können, aber vor allem auch nicht die großen Atem hatten, um jetzt, sagen wir, in das chinesische Geschäft einzusteigen, weil die mit ihm auch wirklich ein Rollenvorbild haben konnten.
Was zeichnet denn die Entwürfe und Bauten aus, die Arno Lederer geschaffen hat?
Ja, der Kollege Falk Jäger hat das heute in seinem Nachruf ganz toll ausgedrückt, indem er Lederer selbst zitiert hat. Häuser, die sich bescheiden. Und das ist wirklich mit vielleicht das Bemerkenswerteste bei diesen Bauten. Man kann sie sehr gut erkennen erstmal. Es gibt wirklich eine Handschrift dieses ja doch sehr einflussreichen und sehr tätigen Büros, vor allem, das übrigens hauptsächlich öffentliche Bauten entworfen hat, wenig Wohnungsbau und ähnliches. Und die Sachen zeichnen sich immer dadurch aus, dass es erstmal sehr handlich ist. Also es macht Spaß, diese Bauten anzufassen. Sei es nur deswegen, weil sie eine Ziegelfassade haben, ja? Aber es ist eben nicht irgendein Ziegel, sondern es ist dann zum Beispiel Abbruchziegel auch, der ein bisschen rau in der Hand liegt. Es sind sehr oft sehr große Formen, die aber sehr feinteilig eingepasst werden in den Stadtraum. Das kann man besonders schön beim Historischen Museum in Frankfurt am Main sehen, das doch ein riesiges Grundstück besetzt, also völlig überdimensioniert für diese Altstadt eigentlich und sich dann doch ganz gut eingepasst hat nachträglich. Ist ja der Nachfolger eines ganz berühmten brutalistischen Gebäudes gewesen und musste jetzt natürlich auch diese Erinnerung irgendwie mit auffangen. Also das war doch sehr, sehr auffällig bei dieser Haltung. Das ist eine Haltung zur Architektur gewesen. Dass Architektur eben durchaus freundlich sein muss, aber sie muss auch präsent sein. Und sie darf sich auch wirklich zeigen lassen. Und sie hat eigentlich immer so einen handwerklichen Touch.
Er hat sein Fach viele Jahre gelehrt, das haben wir erwähnt, aber er war auch in Jurys aktiv.
Ja, ungeheuer. Und das war eigentlich der große Einfluss. Er ist im Grunde genommen der Nachfolger des großen Architekturjury-Vorsitzenden Max Becher gewesen. Einfach dadurch, dass er eben auch zwischen den Stühlen saß, wenn man so will. Also er war nicht so eine eindeutige Fraktion. Er war nicht so ein radikaler Technomodernist, der also überall Rohre sehen wollte, war aber eben auch keiner, der gesagt hat, ich will nur historistische Altstadt nachbauen. Obwohl er übrigens in der Frankfurter Altstadtdebatte eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt hat. Da war er lange auch als Berater tätig, der eben dafür gesorgt hat, dass dort ja eben nicht irgendwie Altstadt nachgebaut wird, sondern eine neue Altstadt entsteht. Und in diesen Jurys hat er vor allem dadurch Wirkung entfalten können, weil er offensichtlich sehr gut wusste, wie man eine Jury leitet, also bis zu 90 Personen, und weil er auch durchaus durch die Leitung der Jury seine Interessen durchsetzen konnte, beispielsweise beim Museum der Moderne in Berlin oder beim Konzerthaus in München, was ganz wichtige Wettbewerbe waren.
Für die Entscheidung, den Stuttgarter Hauptbahnhof umzubauen, hat Arno Lederer sich seinerzeit entschuldigt. Das hat vermutlich kaum ein anderer Kollege neben ihm gemacht, oder?
Also ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick über die Geschichte des Wettbewerbs in Deutschland. Das ist der einzige Fall, an den ich mich erinnere. Vielleicht gibt es noch 3, 4 andere, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Er hat einfach gesagt, der Preis an Ingenhofen war ein Fehler, weil dieses sensationelle Hauptgebäude von Paul Bonatz eben deswegen geopfert werden müsse. Und er hätte diesen Fehler mit zu verantworten. Das war auch Lederer, der sich hinstellen konnte und sagte, ich habe auch eine Verantwortung als Architekt.
2021 wurde von ihm übrigens der Neubau des Volkstheaters in München fertiggestellt. Der Bau steht im Finale um den Preis, den das Deutsche Architekturmuseum am Freitag in Frankfurt verleihen wird. Vielleicht fällt die Entscheidung ja auch für Lederers Bau aus. Das wäre schön und traurig zugleich, was ja dann eben auch ein posthumer Preis wäre. Sehen wir. Heute ist Arno Lederer im Alter von 75 Jahren gestorben. An sein Schaffen erinnerte der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Schön, dass Sie bei uns waren.
Das Ensemble des Wiener Burgtheaters hat sich in einer eigenen Stellungnahme zum Fall des Schauspielers Florian Teichtmeister geäußert. Er ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Das Ensemble suche nach Möglichkeiten, die Kinder und Jugendlichen, denen Gewalt angetan worden sei, bei der Bewältigung dieser Erfahrungen zu unterstützen. Weiter heißt es in der in Wien veröffentlichten Erklärung, man wolle zur Prävention weiterer Taten und zu einem geschärften Bewusstsein in der Branche und der Gesellschaft beitragen. Das Ensemble betrachte es als dringlichen Auftrag, den Opfern eine Stimme zu geben. Das Theater solle dafür ein Ort sein. Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar hat Kulturstaatsministerin Roth dazu aufgerufen, an einem digitalen Erinnerungsprojekt mitzuwirken. Unter dem Titel Hashtag Every Name Counts erfassen Freiwillige die Daten von historischen KZ-Dokumenten. Ziel der Aktion ist es, innerhalb einer Woche 30.000 Häftlingskarten zu Gefangenen des ehemaligen Konzentrationslagers Stutthof online zu erschließen. Roth sprach von einem einzigartigen digitalen Denkmal, um das Schicksal der Opfer international sichtbar und insbesondere jüngeren Menschen zugänglich zu machen. Die Dokumente werden von den Arolsen Archives in Hessen aufbewahrt. Sie gelten als die weltweit umfassendste Dokumentation zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet worden. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey übergab der 101-Jährigen die Auszeichnung im Auftrag von Bundespräsident Steinmeier. Friedländer hatte ihre gesamte Familie im Holocaust verloren. Sie selbst überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie in die USA und kehrte mit 88 Jahren nach Deutschland zurück. Die Zeitzeugin machte sich den Dialog vor allem mit jungen Menschen zur Lebensaufgabe, unter anderem durch den Besuch in Schulklassen und durch Lesungen. Der Wiener Schriftsteller Thomas Stangl ist mit dem Bremer Literaturpreis 2023 ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige wurde für seinen Roman Quecksilberlicht geehrt. Die Jury teilte zur Begründung mit, Stangl stelle mit nicht nachlassender Sprach- und Imaginationskraft die Frage nach der Macht der Sprache und der Sprache der Macht. Der Autor schildere in seinem Buch die eigene Familiengeschichte vor dem Horizont der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Bremer Literaturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Einen Förderpreis verbunden mit 6.000 Euro erhielt Martin Korditsch für seinen Roman »Jahre mit Martha«.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Romane haben ein unerschöpfliches Potenzial. Immer wieder werden sie als Vorlage für Filme und Serien herangezogen. Für Game of Thrones zum Beispiel oder Babylon Berlin. Auch Videospiele wurden schon mehrfach adaptiert. Bisher allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Der US-amerikanische Sender HBO hat gerade einen neuen Versuch mit The Last of Us gestartet. HBO hofft auf eine Kehrtwende und natürlich will der Kanal an vergangene Erfolge anknüpfen. Ob das gelingt, sagt uns Simone Schlosser.
Machen wir es kurz. The Last of Us ist die beste Videospieladaption aller Zeiten. Darin sind sich ausnahmsweise alle einig. Sie hat eine konsequente Geschichte, überzeugende Figuren und sie schafft es, die Atmosphäre des Spiels abzubilden, ohne dass man das Gameplay vermisst. Liegt natürlich auch daran, dass das Spiel schon eine halbe Serie war. Warum also überhaupt noch eine Adaption? Nun, haben Sie das Spiel gespielt? Eben. Dabei trifft kaum eine andere Geschichte so gut den Kern unseres, wie heißt es so schön, postpandemischen Zeitalters. Auch wenn hier natürlich alles noch einen Tick düsterer ist. Stichwort Zombie-Apokalypse.
Wie lange leben Infizierte?
Oh, ich dachte, du gehst zur Schule.
Ist leider eine echt beschissene.
Manche machen es einen Monat oder zwei. Aber andere von denen gibt's schon seit 20 Jahren.
Schon mal einen getötet?
Ja, sehr viele.
Hauptfiguren sind, wie im Spiel, Joel und Ellie. Er wird gespielt von Pedro Pascal, bekannt aus The Mandalorian. Sie von Bella Ramsey, der Kinderkönigin aus Game of Thrones. Beide spielen hier ganz ähnliche Rollen. Er, den schweigsamen Einzelkämpfer, der diesmal nicht auf Baby Yoda aufpassen muss, sondern auf eine aufmüpfige Teenagerin, sie eben diese Teenagerin. Zusammen haben sie eine Mission, die sie einmal durch die USA führt. Oder das, was davon noch übrig ist, 20 Jahre nach einer Pilzpandemie. Die Mehrheit der Menschen ist entweder tot oder zu Zombies mutiert. Der Rest lebt in streng bewachten Quarantänezonen, in denen sich nur langsam der Widerstand regt.
Und hier läuft echt nichts Schlimmes rum?
Nur du.
Ah, witzig.
9 Folgen hat diese erste Staffel, etliche weitere sind geplant und sie endet wie das Videospiel. Nicht ganz so konsequent, dafür aber auch weniger verstörend und leichter zu verdauen. Denn es stellt sich natürlich schon die Frage, möchte man sich das wirklich anschauen? Andererseits, war Game of Thrones wirklich so viel anders? Und ganz ehrlich, was das Zwischenmenschliche angeht, schafft The Last of Us einige der berührendsten Serienmomente seit langem. Denn im Kern ist es nicht einfach nur eine Dystopie, sondern es geht darum, was uns am Leben hält nach einer, sagen wir mal, Zeitenwende. Insofern ist die Aussage eigentlich ein Understatement. Denn The Last of Us ist nicht nur die beste Videospielserie, es ist überhaupt eine der besten Serien. Ein bisschen weniger düster, wobei Ansichtssache, ist Atlanta. Die Sitcom-Comedy-Dramaserie von Multitalent Donald Glover. Als Musiker auch bekannt als Childish Gambino. Atlanta ist nicht nur eine der schlauesten und lustigsten Serien, gerade wenn es um sowas geht wie Gegenwartsanalyse, sondern es ist auch eine der einflussreichsten. Sie hat Hollywood-Stars gemacht wie Sassy Beats und Brian Tyree Henry, die zuletzt zusammen neben Brad Pitt in dem Blockbuster Bullet Train zu sehen waren. Und sie hat verändert, wie Serien erzählt werden. Und vor allem von wem.
Es ist doch so, wie soll ich mir über sowas Sorgen machen, wenn niemand sich Sorgen um mich als schwarzen Mann macht, versteht ihr?
Angefangen hat Atlanta vor 7 Jahren recht klassisch, als eine Art Stoner-Comedy über 4 Schwarze in der Stadt Atlanta. Einer davon ein erfolgloser Rapper, Paperboy, der plötzlich einen lokalen Hit landet, ein anderer dessen Cousin Earn, gespielt von Donald Glover selbst, der gerade sein Studium in Princeton abgebrochen hat. Es wird viel gekifft, viel Hip-Hop gehört, aber vor allem geht es darum, was es heißt, heutzutage schwarz zu sein in Amerika.
Es scheint, als gäbe es Menschen, die einfach nur hier sind, um es den Gewinnern einfacher zu machen.
6 Jahre und 4 Staffeln später ist Paperboy berühmt und Earn sein Manager. Dass die Serie diese Entwicklung schlüssig erzählt, das allein ist schon eine Leistung. Was Atlanta zusätzlich auszeichnet, das sind ihre sogenannten Bottle-Episoden. Also Episoden, in denen die Serie ihre eigentliche Story verlässt und etwas ganz anderes erzählt. Etwa über Michael Jacksons Whiteface oder Disneys schwarzen Pluto. Und dabei souverän wechselt zwischen Absurd und Horror.
Dieser ganze See war meine Stadt. Sie haben einen Damm gebaut und alles überflutet. Alle, die die Stadt nicht verlassen haben, sind ertrunken. Das war eine schwarze Stadt.
Was?
Als weiße Person wird man nicht jede Referenz verstehen, aber dafür gibt es zum Glück ja das Internet. Und dort merkt man ziemlich schnell, dass einige dieser scheinbar abwegigen Einfälle gar nicht so abwegig sind.
Simone Schlosser mit einem Blick auf 2 neue Serien, über die gerade sehr viel geredet wird. The Last of Us gibt es auf Sky, Atlanta kann man auf Disney Plus sehen, neuerdings auch die 4. und letzte Staffel. Zu Beginn von Fazit haben wir auf Wettbewerbseinladungen und die Ausrichtung der 73. Berlinale geschaut. Die Vorbereitung für diese Großveranstaltung läuft auf Hochtouren. Jetzt wenden wir uns einem kleineren Festival zu, das für Nachwuchstalente im Film aber extrem wichtig ist. Sie werden durch den Max-Uffels-Preis gefördert. Vergeben wird er in Saarbrücken, wo das gleichnamige Festival heute Abend zum 44. Mal startet. Svenja Böttger gehört als Geschäftsführerin seit vielen Jahren zum Leitungsteam. Schönen guten Abend, Frau Böttger.
Guten Abend.
Sie haben 2 weibliche Programmleiterinnen für die inhaltlich-ästhetische Ausrichtung dieses Jahrgangs engagiert. Ein Festival muss immer eine größere Bandbreite abbilden. Gibt es trotzdem etwas, das die Einreichung thematisch verbindet?
Absolut, das sehen wir tatsächlich jedes Jahr und das ist auch immer das Spannende, wenn wir die ersten Einreichungen und die ersten Sichtungen haben, zu erfahren, was denn eigentlich diesen Jahrgang der Nachwuchstalente interessiert, was bewegt sie, was sind die Themen, die sie umreißen wollen, welche Machart ist etwas, was sie ausprobieren wollen. Da gibt es definitiv thematische Punkte. In diesem Jahr merkt man ganz klar, dass der Zeitgeist natürlich auch aus den letzten 3 Pandemiejahren deutlich in die Richtung geht. Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Was ist eigentlich die Gesellschaft? Wie können wir auch im Privaten, im Individuellen Themen, die eigentlich das große Ganze und das Weltgeschehen betreffen, miteinander verhandeln und besprechen?
Das heißt, wenn die jungen Filmemacherinnen und Macher die Pandemie verarbeiten, all die Lockdowns, dann geht es vor allen Dingen um Einschränkungen und auch Verluste?
Auch tatsächlich, aber es geht zum Beispiel auch um das Thema, wie möchte ich eigentlich leben? Mit wem möchte ich leben? Wen möchte ich lieben? Es geht um zum Beispiel auch das ganz große Thema Mental Health, also psychische Gesundheit, was das mit einem macht. Es geht viel auch um Männlichkeitsbilder, auch um zärtliche Männer, um eben Männer, die auch zum Beispiel psychische Probleme haben, wie sie sich da zusammen rauskämpfen und wie eben auch ihre Familie und Freunde, aber vielleicht auch die Gesellschaft halt darauf reagiert, dass man auch mal schwach sein darf, dass man eben auch mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Und es geht beim Dokumentarischen sehr, sehr viel um das Verhandeln von eigentlich auch kleineren Themen, die eher familiär oder privat sind, die aber auch wieder fürs Große und Ganze stehen können. Und im Dokumentarischen merken wir auch, dass dieses Jahr ein ganz spannender Jahrgang ist. Die Dokumentarregisseurinnen sind irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also beispielsweise gibt es einen Film, der heißt Rukla. Da geht es darum, eigentlich einen NATO-Stützpunkt in einem litauischen Dorf an der NATO-Außengrenze zu zeigen, zu erzählen. Und das hat die Regisseurin genau geschafft, als dann der Russland-Angriffskrieg in der Ukraine losging. Oder es gibt eben ein touristisches Thema bei Olau zum Beispiel, wo es darum geht, wie kann eigentlich eine strukturschwache Region durch den Tourismus wieder an Aufwind bekommen. Und dann kommt die Pandemie, was macht das mit der Region? Also es sind sehr spannende, wirklich unterschiedliche Perspektiven eigentlich auf das Weltgeschehen und den Zeitgeist.
Sie sehen, Frau Böttger, zusammen mit Ihrem Team ja für jede Ausgabe viele hundert Einreichungen, schätze ich mal. Gab es denn filmästhetisch auffällige Veränderungen?
Ja, wir gucken auf jeden Fall wirklich um die 800 Filme plus noch eigene Sichtungen. Was uns interessanterweise auch dieses Jahr wieder unterkommt, sind relativ viele Genrefilme, auch gerade mit den Elementen von Horror gespielt, Angst. Aber zum Beispiel haben wir auch einen ganz tollen Film, der eher in der märchenhaften Erzählung unterwegs ist im Genre und wo man aber auch merkt, da wird eine alte Geschichte erzählt, die aber mit neuen, auch zum Teil feministischen Ansichten zum Beispiel gepaart wird. Es gibt immer spezielle Sachen. Man merkt auch gerade im Dokumentarischen immer wieder Trends. Ich denke, in diesem Jahr ist gerade auch wieder das beobachtende Momentum im dokumentarischen Bereich wieder mit dabei.
Sie wollen das Festival lokal stärker verankern. Wie gehen Sie das an?
Das Schöne bei uns ist tatsächlich, dass wir ein sehr, sehr großes Nachwuchsfestival sind, was in der Branche auch einen wichtigen Input bringt und was eben auch eine Möglichkeit den Talenten bringt um Sichtbarkeit. Wir sind aber zeitgleich auch ein sehr, sehr großes Publikumsfestival hier in der Region und haben immer ganz viele neugierige ZuschauerInnen, die wirklich viel fragen, die viel in den Austausch mit den Filmschaffenden geht. Und regional geht es uns vor allem auch darum, aufzuzeigen, was halt für Möglichkeiten Filmfestivals auch im Standortfaktor bringen. Also sowohl was das Gastronomische und die Hotellerie betrifft, aber eben auch die Belebung der Innenstädte, das halt wirklich ein kulturelles Highlight hier ist, wo sich halt auch der deutschsprachige Raum und eben auch die Region im Saarland halt miteinander verbinden und austauschen können.
Es wird in diesem Jahr wieder Publikum im Saal geben, alles Menschen, die dann auch Filmemachern, Macherinnen direkt begegnen können. Trotzdem bieten Sie das Programm ja auch im Stream an. Ist das einfach ein zusätzliches Angebot, das künftig unverzichtbar ist, weil wir alle in den letzten 2-3 Jahren gelernt haben, gut damit zu arbeiten?
Also wir haben uns tatsächlich bewusst entschieden, einen kleinen Teil im Streaming anzubieten. Das bedeutet auch, dass das, ich müsste es ausrechnen, aber es sind vielleicht 30%, würde ich jetzt mal schätzen, des gesamten Programms. Ich glaube, ganz klar für uns ist, und das wird auch immer bleiben, wir gehören ins Kino. Wir wollen auch diesen magischen Ort des Kinos wirklich miteinander beleben, weil den Austausch zwischen Publikum und zwischen den Filmschaffenden ist das wichtigste Gut, was wir haben, dass man auch wirklich eben abtauchen kann, abschalten kann an Realitäten. Ich denke aber auch, dass wir in den letzten 3 Jahren tatsächlich gemerkt haben, dass es manchmal auch Punkte und Momente und Möglichkeiten gibt, wo man nicht unbedingt alles im Kino gucken kann oder wo es einem einfach unmöglich ist. Und da merken wir schon auch, dass wir das Feedback letztes Jahr bekommen haben, dass es ganz toll ist, wenn wir auch einen kleinen Teil online anbieten können im Streaming, damit die Gäste und die Zuschauer auch entscheiden können, wo sie hingehen oder wie sie es gucken wollen. Und unsere Aufgabe als Festival ist es ganz klar, diesen magischen, magischen Ort zu zeigen, erlebbar zu machen und eben den Dialog auch in den Hauptfokus zu stellen zwischen eben den Filmschaffenden und dem Publikum.
Unser Filmmagazin Vollbild sendet kommenden Samstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr live vom Festival Osnabrücken und abends ziehen unsere Kritiker in Fazit eine Bilanz und natürlich wissen wir dann, wer in diesem Jahr den Hauptpreis gewonnen hat. Ihnen, Frau Böttger, und Ihrem Team eine gute Filmwoche.
Vielen lieben Dank.
Und was am Dienstag die Kulturseiten der Presse interessiert, das sagt uns jetzt Gregor Sander.
Im Berliner Tagesspiegel berichtet Frank Herold fast Unglaubliches aus der Vergangenheit. Es war der Wunsch Wladimir Putins, dass Alexander Solschenizyns monumentales Epos Archipel Gulag Pflichtlektüre in russischen Schulen wird. Als der Autor 2007 kurz vor seinem Tod den russischen Staatspreis erhielt, besuchte ihn Putin in seiner Wohnung, um ihm persönlich zu gratulieren. Doch nun, so Herold, ändert sich der Lehrplan. 14 Jahre später soll das Werk jetzt nach Ansicht einflussreicher Duma-Abgeordneter wieder verschwinden. Die Arbeit des Nobelpreisträgers habe die Prüfung der Zeit nicht bestanden, befand der Abgeordnete Dmitri Wjatkin. Dass es aus der Literaturliste gestrichen wird, habe ihm Bildungsminister Sergei Kravtsov auch bereits versprochen. Putins Meinung dazu ist im Tagesspiegel nicht zu lesen, aber dafür ein bemerkenswertes Zitat des russischen Präsidenten zum Autor Solschenizyn aus dem Jahre 2008. Das ist ein Mensch, der gemeinsam mit dem Volk die große Tragödie der Repressionen durchlebte, der mit seinem Leben und seiner Arbeit einen bedeutenden Beitrag leistete, um die Gesellschaft gegen jegliche Form von Tyrannei zu immunisieren. Leider erinnert sich Putin offensichtlich nicht mehr an seine eigenen Worte und die Zahl der Tyrannen nimmt auch in Europa wieder zu. Es entstehen so aber auch wieder Kunstwerke gegen die Tyrannei, wie Jens Uthoff in der Taz berichtet. Maxim Snack konnte Geschichten aus dem Gefängnis schmuggeln. 100 davon enthält der Band C.K. Marone. Der Anwalt ist in Belarus als politischer Gefangener in Haft. Sein Vergehen war es, oppositionelle Politikerinnen zu verteidigen. Er saß außerdem im Demokratischen Koordinierungsrat, der nach den landesweiten Protesten 2020 einen friedlichen Machtwechsel organisieren sollte. Das verhinderte der belarussische Diktator Lukaschenko. Snacks herausgeschmuggelte Texte sind nun bei Surkamp erschienen und werden literarisch von Uthoff so eingeordnet. Am stärksten sind seine Geschichten vielleicht da, wo Snack die so groteske wie grausame belarussische Gefängniswelt persifliert, zum Beispiel in den Dialogen der Inhaftierten mit den Zellenkontrolleuren. Gibt es Fragen? Keine Fragen, Bürgervorgesetzter. Führt man euch auf den Hof? Jeden Tag, Bürgervorgesetzter. Und bei Regen? Besonders bei Regen, Bürgervorgesetzter. Der Taz-Autor sieht diese kurzen Texte durchaus als Waffe gegen einen übermächtigen Diktator. Es macht Mut zu lesen, wie sich Snack auch im Gefängnis nicht kleinkriegen lässt, wie er die Waffen einsetzt, die Diktatoren wie Lukaschenko am meisten verabscheuen. Humor, Esprit, Öffentlichkeit. Die Tageszeitung Die Welt veröffentlicht Auszüge aus den Tagebüchern von Manfred Krug aus den späten 90er Jahren, die nun ebenfalls als gedrucktes Buch erscheinen. Auch bei Krug findet sich erstaunlich Aktuelles, wenn er am letzten Tag des Jahrtausends, dem 31.12.99, notiert: Boris Jelzin, der alte Tanzbär, tritt zurück und übergibt an das schmale Jüngelchen Wladimir Putin, der jetzt gerade den Krieg in Tschetschenien führt und damit Pluspunkte bei den gedemütigten Russen macht. Wie sich die Kriegsbilder also gleichen? Wer sich vom aktuellen Tagesgeschehen etwas erholen möchte, liest in den Tageszeitungen die vermischte Seite. Harmloses über Königshäuser oder Krokodile im Baggersee. Dass aber auch diese Meldungen ihren tieferen Sinn haben, erklärt Hermann Unterstöger in der Süddeutschen Zeitung. Er hat das Buch »Die Würze der Kürze« des österreichischen Germanisten Klaus Zeiringer gelesen, der das Vermischte sehr genau betrachtet hat und sich sicher ist: Diese bunten Meldungen versetzen das Geschehen auf eine persönliche Ebene und binden es an die Nachbarschaft des eigenen Lebens mit dem menschenfreundlichen Effekt, dass Hinz und Kunz sich, ihresgleichen und ihr Dasein daran erkennen.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander. Ich bin Sigrid Brinkmann und schaue mir gleich an, was jetzt besungen wird.